Sie wollten auch gerne kontroverse Diskussionen, deswegen ich bin auch, oder ich freue mich sehr, wirklich, Städte werden leise. Davon gehen wir alle davon aus. Aber sogar da, bei leise Stadt, kann ich, wenn ich Fahrzeuge nicht erkennen kann, das ist eine Sicherheitsgefahr. Aber da hilft automatische Anpassung sehr, sehr gut. Das heißt, wenn die Städte leise werden, automatisch wird auch entsprechend abgestrahlte Geräusch angepasst und wird wenig Lästigkeit verursachen. Weil natürlich können wir davon ausgehen, bei leise Stadt, dass wir überhaupt keine Geräusche mehr brauchen, das wäre natürlich auch keine Lösung für Verkehrssicherheit.
Naja, vielleicht, um gleich die Kontroverse aufzunehmen. Also wir haben das Problem ja jetzt ja schon bei den Fahrrädern. Ja. Ne? Also wir haben einen Fahrradverkehr, der nicht nur übrigens für Blinde und Sehbehinderte ein Problem ist, sondern auch für Kinder und auch für ganz normale Fußgänger natürlich. Insbesondere, wenn der Fahrradverkehr von hinten kommt. Das läuft darauf hinaus, und das sehen wir gerade in allen Diskussionen, wo es um Fahrradverkehr geht, dass die Verkehrsmittel stärker voneinander getrennt werden. Dass wir bei Fahrradwegen jetzt die sogenannten Protected Bike Lanes, die sind ja nicht nur protected gegenüber dem Auto, sondern auch die Fußgänger sollen protected werden gegen das Fahrrad. Ne? Also das läuft auf eine Trennung hinaus, und ich halte das auch für sinnvoll, weil je mehr Umstieg wir auf das Fahrrad haben, und wir übrigens auch in Richtung Lastenfahrräder, wir haben auch jetzt in den großen Städten ziemlich einen Boom, also in Kopenhagen hat jeder vierte Haushalt mittlerweile ein Lastenfahrrad. Ne? Die hört man auch nicht, die sind aber durchaus, wenn man mit denen kollidiert, eine Gefahr. Das heißt, wir werden eine stärkere Trennung von Verkehrswegen haben. Das heißt, wir werden nicht alle Probleme über Geräusche lösen, sondern auch sehr stark über Infrastrukturveränderungen durch die Trennung von Verkehrsmitteln, durch eine andere Verkehrsführung.
Aber es gab ja mal eine Zeit lang die Idee der Gemeinschaftsstraßen, Shared Space, wo alle aufeinander aufpassen und dass man davon wegkommt, dass die Straße für das Auto da ist und der Fußweg für den Fußgänger. Das ist ja irgendwie auch altmodisch, sage ich mal so. Gleichzeitig merke ich das als Rennradfahrer in Hamburg. Ich bin ja natürlich auch leise und mich hört niemand, und vor allen Dingen Autofahrer unterschätzen auch meine Geschwindigkeit, die ich habe. Das kommt auch noch dazu. Das Problem haben Sie auch schon angesprochen mit den Fahrradfahrern, dass die natürlich auch schneller werden, weil Fahrradfahren ist nicht mehr das mit 10 Stundenkilometern vor sich hinschleichen. Diese Gemengelage ist ja wirklich wahnsinnig komplex.
Ja, deswegen werden wir, das Ganze hat ja eben nicht nur diese technische Dimension, Stichwort Lärmerzeuger oder künstliche Lärmerzeuger oder Geräuscherzeugung, nennen wir es so, oder eben auch die Frage von Infrastruktur und Trennung der Verkehrswege. Es hat natürlich letztlich auch eine kulturelle Dimension, ne? Stichwort Mobilitätskultur. Und wenn wir da mal einen Blick zum Beispiel auf die Niederlande werfen, Stichwort Fahrradverkehr. In den Niederlanden haben wir ja bekanntermaßen seit vielen Jahren einen hohen Fahrradanteil. Die Geschwindigkeiten sind übrigens im Durchschnitt deutlich geringer als die Höchstgeschwindigkeiten etwa so rennfahrender Leute wie Sie. Das heißt, und wir haben gleichzeitig, wenn man mal guckt in Holland, wir haben 1% der Fahrradfahrer dort haben Helm, obwohl wahnsinnig viel unterwegs sind. Das hat eben genau damit zu tun, dass dort sich so eine Kultur entwickelt hat, dass man eben ein bisschen aufeinander achtet, dass man eher wie so ein Schwarm fährt, dass nicht jeder versucht, sein Recht durchzusetzen, dass die vielen Fahrräder da sogar eine gewisse Sicherheit geben, weil da keiner sozusagen ausbüchsen kann. Das heißt, diese Art von Kultur brauchen wir unbedingt auch. Das heißt, technische Maßnahmen ist das eine, aber auch eine Förderung der Kultur, der Rücksichtnahme, der gegenseitigen, des Aufeinanderachtens. Und das betrifft natürlich dann auch Fußgänger und auch natürlich auch Behinderte und Kinder und alle Gruppen, die Sie vorhin auch genannt haben.
Ich würde gerne ins Publikum reinfragen. These ist also, wir leben in einer Zeit des Übergangs, und dieser Übergang von der lauten zur leisen Stadt, das ist das große Problem. Schätzen Sie das auch so ein oder sehen Sie noch ganz andere Probleme? Ich komme mal erst zu Ihnen.
Also ich schätze das nicht so ein. Das wird auch lange dauern. Das ist kein Prozess, der, glaube ich, von heute auf morgen passieren wird. Aber vielmehr interessiert mich noch die Frage, wie kommen Sie eigentlich auf die optimistische Annahme, dass der Individualverkehr so weit rückläufig sein wird? Das sehe ich überhaupt noch nicht. Vielleicht bin ich irgendwie mit über 60 schon so eine auslaufende Generation, was Mobilität und allein unterwegs sein und auch mal Ruhe im Auto zu haben. Das mag ja später mal anders sein, aber ich sehe das so in der Größenordnung, dass das Auswirkungen komplett auf die Stadt hat, dass alles viel weniger werden mit Individualverkehr, ist für mich überhaupt noch nicht erkennbar im Augenblick.
Genau, woher kommt Ihre optimistische Annahme, Herr Dr. Kanzler.
Ja, also Sie haben völlig recht. Wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt auf die Straße und gleich wieder rausgehe, auf die Straße gucke, dann haben Sie vollkommen recht. Das ist kein Anzeichen dafür. Wir haben auch nach wie vor steigende Zulassungszahlen und so weiter. Wir haben allerdings auch gleichzeitig sinkende Kilometerleistung pro Fahrzeug, ne, weil man die ganzen Zweit- und Drittwagen ja auch nicht gleichzeitig fahren kann. Also insofern, der Punkt ist aber, Sie haben das schon angesprochen, der Punkt ist schon, ich rede von den Städten, insbesondere von den großen Städten. Und ich rede zunächst einmal von den jüngeren Leuten. Für die ist das Auto ein Verkehrsmittel unter anderen. Mehr nicht. Es hat nicht die Bedeutung, und dass man damit alles machen will, dass man jetzt alles bereit ist aufzugeben, um ein Auto zu haben. Das war so eine bestimmte Haltung noch in den 60er und 70er Jahren. Das hat sich in der Tat verändert. Und mein zweites Argument für diesen Optimismus ist, dass die Städte natürlich jetzt gerade, auch nicht mehr nur Berlin, die wachsende Stadt, natürlich künftig stärker darauf achtet, was machen wir eigentlich mit dem wertvollen Platz, den wir in den Städten haben. Wollen wir da Kisten rumstehen haben, die nur 23 Stunden und 10 Minuten am Tag wirklich nur rumstehen? Einfach nur dumm rumstehen. Wollen wir uns das leisten auf Dauer? Oder wollen wir eine intelligentere Verwendung des öffentlichen Raums haben? Und es gibt starke Bestrebungen, auch aus ökonomischen Gründen, zu sagen, diesen Platz können wir wesentlich besser nutzen, als nur da für einen symbolischen Parkraumbewirtschaftungspreis. Ne? 10,20 Euro zahlt man als Berliner Anwohner pro Jahr, um sein Auto abstellen zu können. 6 Cent am Tag ist absolut lächerlich. Da ist die Bearbeitungsgebühr zur Ausstellung dieser Erlaubnis höher. Das heißt, will man sich das auf Dauer leisten? Und da gibt es im Moment, glaube ich, kippt die Stimmung, dass es eine Menge Leute gerade in der Stadt gibt, die sagen, also das wollen wir nicht. Das ist völlig albern. Das ist ein Modell des 20. Jahrhunderts. Wir wollen das wesentlich intelligenter nutzen. Wir können es auch. Ne? Dank dieser kleinen Geräte, die wir alle in der Tasche haben, können wir natürlich jederzeit auf alle möglichen Verkehrsangebote innerhalb von Sekunden zugreifen. Die Jungen tun das ja auch. Ne? Die organisieren ihr ganzes Leben so, dass sie über WhatsApp-Gruppen irgendwas veranstalten. Und natürlich auch den Verkehr, wenn die Angebote dafür da sind. Das heißt, das sind die Argumente, die mich zu diesem Optimismus bringen, der allerdings getrübt wird durch den Blick, den ich jetzt habe, wenn ich auf die Straße gucke.
Hier ist die nächste Frage, das nächste Statement. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor.
Ja, mein Name ist Michael Rode, ich bin von der Bremer Straßenbahn und ich möchte auch ein bisschen Herrn Kanzler widersprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir generell die Verkehrsarten trennen können, so wie Sie das gesagt haben. Das kann man auf großen Verkehrsstraßen, vor allen Dingen in Berlin, sicherlich machen. Es gibt ja da schon Beispiele. Aber wenn ich jetzt so eine alte Stadt wie in Bremen sehe, wir haben so wenig Platz, so wenig oder so schmale Straßen. Ich kriege in diese Straßen keine Busspur, keine Spur für Pkw, für Fahrradfahrer, für was weiß ich alles. Alles das nebeneinander. Und dann kommt da noch hinzu, Sehbehinderte müssen diese Trassen ja trotzdem queren können. Dann nützt mir die Trennung auch nicht viel. Also einmal der Platz ist nicht da und dann der Sicherheitsaspekt wird dadurch vielleicht etwas größer für die einzelnen Verkehrsteilnehmer. Aber sobald ich das queren muss, ist das eigentlich schon wieder vorbei.
Schwierige Frage, oder?
Also insbesondere die Frage der Querung ist und bleibt ein Problem. Die wird man technisch lösen müssen, möglicherweise auch, indem man zum Beispiel Querungsmöglichkeiten schafft, wo vorne sozusagen und hinten jeweils Barrieren sind, dass man da nicht so schnell drauf fahren kann. Da muss man, glaube ich, über bestimmte technische Dinge die Querungsproblematik lösen. Die ist generell da. Wo ich Ihnen aber widersprechen oder zurück widersprechen möchte, ist, dass der Platz nicht da ist. Der Platz wird im Moment zu einem allergrößten Teil von privaten Automobilen genutzt in Städten, auch in Bremen. Und da muss man dann den Mut haben zu sagen, okay, wir wollen den Platz anders nutzen. Und wenn wir den öffentlichen Verkehr stärken wollen, dann muss der einen prioritären Platz haben. Und wenn wir den Fahrradverkehr fördern wollen und den Fußgängerverkehr, dann muss es dafür diesen Platz geben. Das geht dann zu Lasten anderer und das heißt in der Regel zu Lasten des Autos. Ich gebe zu, das ist politisch nicht ganz ohne, weil viele Kommunalpolitiker dann glauben, das ist die sichere Art, die nächsten Wahlen zu verlieren. Aber man muss den Mut haben und es gibt ja auch, es gibt Kommunen und es gibt Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor allen Dingen im Moment in allen europäischen Städten, die sagen, das ist mir egal, ob ich wiedergewählt werde. Ich will das jetzt. Ich möchte das durchsetzen. Es gibt gute Gründe, dass wir in die Richtung gehen und das wird nicht einfach.
Hier ist das nächste Statement, die nächste Frage von einem Kollegen aus Hamburg. Stellen Sie sich kurz vor.
Okay, mein Name ist Carsten Paulsen vom Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer in Hamburg. Ich glaube nicht, dass das Problem, so wie Sie es darstellen, die Autos, die stehen sind, sondern die Autos definitiv, die fahren sind. Davon geht die Gefahr aus. Und wenn ich jetzt Carsharing mache, habe ich die gleiche Anzahl an Fahrten, nur dass die Autos nicht rumstehen. Das heißt, eigentlich schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Nach Ihrer Sprechweise sind wir die Autos los. Aber die Fahrten sind die gleichen. Und dann habe ich die Befürchtung, durchs autonome Fahren haben wir noch mehr Fahrten. Das heißt, die Fahrten werden eher mehr, obwohl wir weniger Autos in der Stadt haben. Und dann ist natürlich das Problem bei leisen Fahrzeugen, dass die Gefährdung entsprechend bleibt und hoch ist.
Ich will jetzt hier nicht alleine immer nur antworten. Also
ich muss so sein, ich bin natürlich nicht dagegen für andere Lösungen, die auch für alle Teilnehmer gute Möglichkeiten bieten. Aber momentan sieht es so aus, wenn wir Autos akustisch nicht merken können, merken wir denen nicht. Auch sogar als Sehende in Berlin parken manchmal einige Fahrzeuge so, dass man wirklich seinen Kopf sehr lange vorschieben soll, überhaupt visuell sehen kann. Ja. Das heißt, momentan mindestens oder wahrscheinlich noch mehrere Jahre ist es so, akustische Information ist der einzige notwendige Aspekt für uns. Aber wenn wir natürlich dagegen irgendeine andere, schönere Lösung finden können, warum nicht?
Ich muss so ein bisschen den Zeitdiktator spielen, weil sonst kommen wir hier um 17 Uhr nicht rechtzeitig raus und Sie kriegen Ihre Züge und Busse und Bahnen nicht oder Ihre Autos, wie Sie auch immer hier sind. Deswegen noch eine kurze Frage, stellen Sie sich auch kurz vor. Oder ich tue es selber, Henning Vogt vom ADFC.
Ja, eben vom Fahrradverein. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir versuchen, Fahrradfahrer von den Gehsteigen zu bekommen. AC würde ja die Autos auch nirgendwo rauskriegen. Also die Leute sind uns ja nicht hörig. Wir müssen umgekehrt appellieren, wir nennen es mal die verlängerten Füße, wenn die Leute, die also sich Shared Space einfach selber machen und zwischen Fußgängern rumradeln, die müssen einfach halt auch umgekehrt die Information kriegen, mit wem sie es jeweils zu tun haben. Also mir sind schon Leute reingelaufen, weil sie mich nicht erkannt haben. Also es war eine Besoffene, muss ich in dem Fall sagen. aber eben die Information, dass jemand nicht sieht, muss natürlich auch irgendwo transportiert werden.
Das ist richtig.
Ja?
Richtig. Nee.
Gut. Kurze Antwort darauf,
Herr Altenzoll. Grundsätzlich bei Nachverkehr gibt es schon in die Richtung auch Arbeiten. Das heißt, bei Nachverkehr, wenn zum Beispiel Fahrer identifizieren können, es gibt Blinde, versuchen die natürlich Ansagen machen, wäre viel sinnvoller, diese Fahrgastinformation natürlich dauerhaft da wären. Aber grundsätzlich natürlich Interaktion ganz, ganz wichtig. Das heißt, Erkennung von beiden Seiten, dass eine Konfliktsituation existieren kann oder entstehen kann, ist A und O bei Verkehrssicherheit.